die das zusammenfassend auf einer Ebene über mehrere Studien überprüft hat, ob das tatsächlich der Fall ist. Wie gesagt, Universität. Universität Marburg und unsere Anleiter wäre Professor Dr. Wörde und Frau Dr. Christiansen, beide in der klinischen Psychologie angesiedelt, sich auch mit Präventionsarbeit und Gesundheitspsychologie beschäftigen. Ganz kurz im Hintergrund von achtsamkeitsbasierten Interventionen. Das ist ursprünglich ein buddhistisches Konzept und das war auch das, was mich und meine Kollegin so interessiert hat, dass wir es spannend fanden, dass ein spiritueller Begriff sich jetzt in Kontakt kommt mit westlicher empirischer Wissenschaft und es da zu einem Befruchtungsprozess kommt, der sehr spannend ist, sowohl was den Bereich Gesundheit betrifft, aber auch was die Funktionsweise des menschlichen Erlebens oder der menschlichen Psyche betrifft. Da gibt es auch eine ganze Menge andere Arbeiten, die versuchen, durch die Untersuchung von Langzeitmeditierenden herauszufinden, wie bestimmte Prozesse ablaufen. Und gestern haben wir schon über Jon Kabat-Zinn gehört, der in Amerika eine eigene Klinik für achtsamkeitsbasierte Stressreduktion gegründet hat. Ende der 1970er Jahre hat er das gemacht und der das sehr verdient gemacht hat, darum, dass Achtsamkeit als Konzept, als Konstrukt in den Mainstream, in die westliche, wissenschaftlich orientierte Welt gekommen ist und hier auch erforscht wird. Und der hat Achtsamkeit definiert als bewusste, nicht wertende Aufmerksamkeitslenkung auf die sich entfaltenden Erfahrungen von Moment zu Moment und das Ganze auch absichtsvoll. Das ist eine gewisse Verkürzung zum früheren buddhistischen Begriff, aber es lässt halt die spirituelle Tradition bewusst außen vor, um es im größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Das sind die drei Interventionen, die wir untersucht haben in unserer Arbeit. Das ist einerseits der Klassiker von Jon Kabat-Zinn, die Mindfulness-Based Stress Reduction, dann achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Das ist ein 8-Wochen-Programm mit einem ganzen Tag Achtsamkeitsretreat, also Zurückziehung. Man trifft sich einmal die Woche für 2 bis 2,5 Stunden, mit formale Achtsamkeitsübungen, Atemmeditation und Sitzen, den sogenannten Bodyscan, wo man sich ganz intensiv auf verschiedene Körperpartien einlässt, um den Körper zu spüren. Und auch einfache Yoga-Übungen. Dann gibt es auch verschiedene Modifikationen dieses Standardprogramms, das auch im Buch festgelegt worden ist. Zum Beispiel haben sie es versucht, für ältere Leute anzupassen. Da haben sie das Ganze kürzer gemacht und die Yoga-Übungen weggelassen. Also es ging um sehr viele ältere Leute, um 90. Oder man sagt, das macht nicht mehr so viel Sinn. Oder man hat den Tag weggelassen in der Achtsamkeit. Oder man hat andere Meditationsarten wie Ergebensmeditation, Liebesmeditation mit eingeführt. Aber die haben wir noch mit aufgenommen, weil das Grundkonzept gleich war. Und dann, wo Herr Michalla gestern mehr darüber erzählt hat, die Mindfulness-Based Cognitive Therapy, also die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, die zur Rückfallprophylaxe bei wiederkehrend depressiven Patienten erfolgreich zu sein schien, was wir auch mit überprüfen wollten. Übrigens, wenn Fragen zu dem, was ich sage, aufkommen, bitte jederzeit gerne. Achtsamkeit und Gesundheit. Steigern achtsamkeitsbasierte Therapien die Gesundheit auf körperlicher oder psychischer Hinsicht? Da gab es schon einige Übersichtsarbeiten. Es gibt wahnsinnig viel Forschung dazu, aber die Studien unterscheiden sich, je nachdem, welche Patienten, von HIV-Patienten bis zu gesunden Patienten, Krebspatienten, depressiven Personen, ist da alles dabei und man fragt sich so, kann man das verallgemeinern, auf welchen Personenkreis kann man das beziehen? Dann ist die Art und Weise, wie man psychische Gesundheit oder körperliche Gesundheit erfasst hat, ganz unterschiedlich gewesen. Die Zeiträume waren unterschiedlich. Also es gibt einfach sehr viele Punkte, gab es, die die Aussage erschweren, ist es jetzt wirksam? Und da gab es diese drei Arbeiten schon vor uns, die versucht haben, dann mal einen Überblick zu geben über das ganze Forschungsfeld, die bis 2004 das untersucht haben und die hatten halt alle ihre Schwächen. Alle haben gesagt, okay, da ist sicherlich was dran an diesen achtsamkeitsbasierten Interventionen. Da ist eine Wirksamkeit vorhanden, liegt so im mittleren Bereich, aber wir haben ganz viele Studien, da ist die Qualität nicht so gut. Ja? Da kann man sagen, da haben die Leute zum Beispiel, wurden die nicht zufällig zugewiesen zu einer Gruppe, da könnte man sagen, die Leute, die das freiwillig wählen, die haben ja auch eine gewisse Einstellung der Sache gegenüber und werden dann vielleicht positive Antworten als Leute aus der Normalbevölkerung Solche Kritikpunkte wurden da beispielsweise laut. Und weil man eben sagt, man kann eine Intervention erst dann beurteilen, wenn man eine große Anzahl von methodisch hochwertigen Studien hat, war halt bei uns die Frage oder auch die Schlussfolgerung dieser drei Arbeiten, man kann es noch nicht hundertprozentig sagen, wie wirksam und für welche Personengruppen diese Interventionen wirksam sind. Das war dann der Ausgangspunkt unserer Arbeit. Und wir haben uns ausgehend vom Forschungsstand verschiedene Ziele gesetzt. Und zwar muss man sagen, dass in der Zeit von der letzten Arbeit, 2004 ist sie veröffentlicht worden, bis zu unserem Start 2008, einfach eine ganze Menge neue Arbeiten gekommen sind. Ja, das ist wahnsinnig viel publiziert worden. Das heißt, wir können die Wirksamkeit präziser abschätzen, einfach weil wir mehr Arbeiten haben. Weil wir mehr Arbeiten haben, können wir auch Untergruppen bilden unserer Arbeiten. Wir können also für verschiedene Personengruppen schauen, ist es wirksam oder ist es nicht wirksam. Das konnten die früheren Arbeiten nicht, wenn man nur 20 Studien hat, kann man da nicht so wirklich differenzieren. Dann konnten wir verschiedene achtsamkeitsbasierte Interventionen vergleichen. Die MBCT, die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, die hatte 2004 noch gar nicht, die hatte 2 Studien bis dato, jetzt gab es ein paar mehr. Wir wollten in verschiedenen Bereichen der psychischen Gesundheit, also wie jetzt mit Stress, Depressivität, Ängsten etc. vergleichen, wie die Wirksamkeit dort ist. Wir wollten es, und das war auch neu bei uns, wir wollten es mit anderen Interventionen vergleichen, die auch eine Behandlung gegeben haben und nicht nur mit einer Wartegruppe beispielsweise. Wir wollten schauen, sind die Effekte zeitlich stabil oder ist es nur direkt nach der Intervention und danach ist alles wieder weg. Und wir wollten jetzt die methodische Güte der Studien direkt mit einbeziehen und schauen, hat das einen Einfluss auf die Wirksamkeit oder auf die Schätzung der Wirksamkeit. Und eben, was ich am Anfang gesagt habe, wir wollten zum ersten Mal schauen, wird Achtsamkeit überhaupt gescheitert? Oder ist es irgendwas anderes, was wirkt? Also, dass es wirkt, hatten wir schon Ansätze, aber ist es wirklich die Achtsamkeit, wie vermutet? Ja, das war jetzt unsere Arbeit. Also, wir haben 588 Studien gefunden. Das ist eine ganze Menge. Das ist ein ganz neues Konzept in der Forschung. Der Publikationszeitraum war von 1994 bis 2009. Aber genau 45 Studien haben wir mit eingenommen. Also, wir haben 45 Studien sozusagen verrechnet, böse gesagt vermanscht in unserer Studie. Und davon waren 34 nach dem Jahr 2003, also nach der letzten Arbeit. Also eine ganze Menge neuer Stoff sozusagen. Insgesamt haben an unseren ganzen Studien 2813 Personen teilgenommen. Und wir haben 3 Meta-Analysen gerechnet. Nämlich einmal zu psychischer Gesundheit, einmal zu physischer Gesundheit und einmal zu Achtsamkeit. Und da habe ich nochmal die Zahlen. Man sieht, zu psychischer Gesundheit gibt es die meisten Studien und die meisten Arbeiten. Physischer weniger und Achtsamkeit ist noch relativ wenig erforscht. So, kommen wir kurz zu den Ergebnissen. Das ist jetzt nur eine Auswahl der Ergebnisse, weil unser Ergebnisteil ungefähr 80 Seiten beträgt. Dementsprechend so die Highlights. Was haben wir rausgefunden? So, das ist jetzt der Grafik. Ich habe auch ein Poster, das kann man sich nachher nochmal genauer angucken. Das N heißt immer die Anzahl der Studien, die da berechnet worden sind. Und man sieht 0 bis 0,8, das ist so eine genannte Effektstärkeneinheit. Um das kurz lesbar zu machen, kann man sagen, alles, was über 0,2 ist, ist eine kleine Wirksamkeit. Alles, was zwischen, also was so um die 0,4, 0,5 herum ist, ist eine mittlere Wirksamkeit. Doch bis 0,6, alles was über 0,8 wäre eine große Wirksamkeit. Ja? Und man sieht schon, MH heißt psychische Gesundheit, wir haben englische Kürzel Mental Health benutzt und Physical Health ist die Abkürzung zu beschreiben. POST heißt direkt nach der Intervention, also ein 8-Wochen-Programm, danach wurden die Leute gefragt, wie geht es ihnen jetzt? Und da hat man gesehen, dass mentale Gesundheit, dass es eine mittlere Effektivität gibt. Das ist also ein robuster Effekt, der ist auch in sich einheitlich, der schwankt nicht mit methodischer Güte der Studien oder so, der ist einfach fix. Da kann man jetzt sagen, okay, achtsamkeitsbasierte Therapien fördern psychische Gesundheit im mittleren Bereich. Und es bleibt auch stabil. Wir hatten 9 Studien, die das über einen späteren Zeitpunkt von 3 Monaten bis 15 Monaten untersucht haben, die Leute wieder gefragt haben, wie geht es euch jetzt? Und auch da blieb es noch ein mittlerer Effekt. Und die Abnahme ist nicht bedeutsam. Das ist innerhalb der Zufallsschwankungen, die wir mit statistischen Methoden immer haben. Wenn wir jetzt aber die Interventionen mit anderen Behandlungsformen vergleichen, und da muss man sagen, die Spannweite, die wir als Vergleichsgruppen hatten, war sehr groß. Von kurzen Interventionen, die sich, wenn man böse sagen, wo die Forscher mal aus dem Ärmel geschüttelt haben, bis zu etablierten kognitiv-behavioralen Gruppentherapieverfahren. Es sind immer Gruppenverfahren, wir haben hier nie Einzelverfahren mit aufgenommen. Dann sieht man, das ist zwar ein klein bisschen besser, also dieser Balken heißt jetzt, waren achtsamkeitsbasierte Therapien besser als die anderen, ja? Und je größer es ist, desto besser waren sie. Das unterscheidet sich nicht von null. Also die sind identisch. Keine Überlegenheit der achtsamkeitsbasierten Therapien. Okay. Physische Gesundheit ist ein kleiner Effekt, ist auch stabil, liegt so im Bereich 0,3 von der Effektstärke. Und auch hier finden wir keine Überlegenheit der achtsamkeitsbasierten Therapien gegenüber anderen aktiven Behandlungsformen. So, und jetzt das Neue unserer Studie, klingt erstmal trivial eigentlich, fördern achtsamkeitsbasierte Interventionen die Achtsamkeit? Ja, das tun sie. Auch in einem mittleren Bereich. So, erstmal so weit, so gut. Was aber noch dazu kommt zur physischen Gesundheit ist, die Effektstärken waren sehr uneinheitlich, also sehr, die haben sehr stark gestreut zwischen den Arbeiten und haben versucht, woran liegt das denn, dass bei manchen ein großer Effekt rauskommt, bei manchen gar keiner. Also eine große Wirksamkeit, bei manchen gar keiner. Und dann haben wir gefunden, je besser die Studien sind, desto kleiner ist der Effekt. Also wir konnten bei richtig, richtig guten Studien, die haben häufig keine Effektivität im Hinblick auf physische Gesundheit gefunden. Bei psychischer war das nicht so, aber bei physischer schon. Dementsprechend muss man das nochmal einschränken. So, dann haben wir noch die verschiedenen anderen Fragestellungen gehabt, wie vielleicht verschiedene Personengruppen zu schauen, wie groß das ist. Ja? Und da haben wir jetzt einen Fund gemacht, und das ist sozusagen das mit auf den Weg zu geben, wo muss es weitergehen in der Forschung. Ja? Wir haben nämlich gefunden, dass die mentale Gesundheit bei eigentlich gesunden Personen stärker steigt als bei Patienten. Was einen erstmal verwundert, wenn man denkt, die starten ja auf einem viel geringeren Level, die haben viel mehr Spiel nach oben. Das ist aber nicht so. Es wirkt bedeutsam besser bei Leuten, denen es eigentlich prinzipiell gut geht oder die mittelgradig durch Altersstress belastet sind. Und das war sozusagen der verwunderlichste Befund unserer Arbeit, ist, dass, wobei man sagen muss, dass es noch auf sehr kleinen Studienzahlen beruht, dass Achtsamkeit nur bei gesunden Personen gesteigert wird. Bei Patienten kommt es nicht zu einer Steigerung der Achtsamkeit, wobei, Achtung, 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 das waren nur zwei Studien, die überhaupt geschaut haben, ob bei Patienten die Achtsamkeit gesteigert wird. Da ist also noch ein erheblicher Forschungsbedarf, um zu schauen, woran liegt das. Und eine Hypothese ist zum Beispiel, sind die vielleicht einfach zu belastet für diese große Aufgabe, Meditation oder, worüber wir gestern sprachen, eine andere Haltung zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu entwickeln, ist es vielleicht einfach zu viel, man weiß es noch nicht. Okay, wie haben wir das jetzt interpretiert, was haben wir so zusammenfassend gesagt? Wir haben gesagt, dass man festhalten kann, dass für gesunde oder gestresste Personen mit achtsamkeitsbasierten Interventionen wirksame Präventionsprogramme zum Umgang mit Stress und alltäglichen Belastungen vorliegen. Und da kann man sich jetzt ziemlich sicher sein, das ist so. Da bin ich jetzt auf die Ergebnisse nicht genau drauf eingegangen, aber das haben wir auch gefunden. Die Mindfulness-Based Cognitive Therapy ist eine wirksame Methode zum Rückfallprophylaxe bei Patienten mit mehr als 3 depressiven Episoden oder mit 3 Depressionen. Unklarheiten bestehen weiterhin auch nach unserer Arbeit noch über die Wirksamkeit bei Patienten verschiedener Krankheitsbilder, psychische wie körperliche Krankheitsbilder, über die Förderung von physischer Gesundheit und eben über die Förderung von Achtsamkeit bei Patienten und auch eben einen Anschluss daran über die Wirkmechanismen, weil, und das muss man kurz tun, auch bei Patienten kommt es ja zu einer Verbesserung der mentalen und der psychischen Gesundheit, aber vielleicht hat das nicht mit Achtsamkeit zu tun. Wir wissen es noch nicht. Thank you. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.